Willkommen beim Podcast zum feministischen Kampftag in Mainz. Radikal, queerfeministisch und solidarisch. In unserer Podcast-Reihe möchten wir mit verschiedenen Gästinnen und euch über feministischen Aktivismus sprechen. Dies heute ist die allererste Folge und wir sind heute zu zweit und wollen darüber sprechen, wie dieser Podcast, das Bündnis und das Programm zustande gekommen ist. Quasi ein Making-of. Mein Name ist Johanna Knöppler, meine Pronomen sind sie und ihr. Ich bin Mitglied der DGDI, der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität, und mein Getränk am Start ist türkischer Apfeltee. Ich spreche mit Luise. Luise, schön, dass du da bist.
Hallo, ich bin Luise Dimmelden, ich bin alle Frauenreferentin im Aster der Uni Mainz. Meine Pronomen sind sie, ihr. Und ich freue mich total, dass wir es heute so spontan geschafft haben. Ich habe einen Süßholztee dabei und ich habe mir auch ein paar Snacks mitgebracht. Und zwar Cashewkerne und getrocknete Aprikosen.
Ich sehe, ich bin schon ganz klar deklassiert worden an der Snackfront. Ja. Diese Niederlage nehme ich in Kauf zu meiner Verteidigung. Ich hatte eben Cashews und das war nice.
Ja, Cashews sind beste.
Mhm. So, wir arbeiten ja zusammen im Aktionsbündnis für den feministischen Kampftag. Ich bin jedoch erst später dazugestoßen. Von daher, wer, wenn nicht ich, kann dir ein paar Fragen dazu stellen. Zu den nebulösen Anfängen aus der Legendenzeit, die ich ja persönlich gar nicht mitbekommen habe. Deshalb, wie ging das Ganze denn los?
Genau, wie ging das los? Das Ganze ging, ehrlich gesagt, los am letzten feministischen Kampftag. Wo Hanna und ich gemeinsam auch in der Planung involviert waren und uns dann so ein Wunsch in uns gekeimt ist, irgendwie so eine feste Struktur zu haben, wo man diesen feministischen Kampftag, der für uns ja alle so wichtig ist, irgendwie auch gut begleiten kann, wo man aber auch irgendwie die als feministische Initiativen in Mainz alle zusammenkommen können und zusammenarbeiten können. Genau, und gleichzeitig wollten wir irgendwie was Starkes, queerfeministisches, wo vielleicht auch über manche Dinge gar nicht mehr oder diskutiert werden muss, aber wo wir irgendwie uns auch feministisch verorten können irgendwie. Genau. So hat es alles angefangen und dann haben wir eine Mail losgeschickt erstmal an alle Organisationen, die uns einfallen konnten, die irgendwie im weitesten Sinne mit feministischer Arbeit zu tun haben oder die auch Pflegearbeit machen, also so typische Berufe, die irgendwie in unseren Kämpfen nahestehen. Genau, und dann habt ihr unter anderem auch im DGTI eine Mail von uns bekommen und die Einladung, doch an einem Treffen teilzunehmen. Und so hat es alles begonnen.
Sau stark tatsächlich. Die Demo letztes Jahr, 2020, war meine erste Demo zum feministischen Kampftag, die ich besucht habe. Umso schöner, dass ich jetzt einen Schritt weiter bin und mit in der Orga-Gruppe. So, mit einer großen Rundmail hat es letztendlich begonnen. Und dann ist die nächste Frage, wie hat sich das eigentliche Bündnis dann gegründet? Haben sich viele Leute zurückgemeldet? War die Koordination knifflig? Wie war das?
Ja, erstmal ist eine ganze Menge Zeit vergangen, um ehrlich zu sein, weil Corona dazwischen gefunkt hat und wir alle so hoch. Und jetzt? Und dann mussten irgendwie alle erstmal klarkommen in ihrem Leben, glaube ich. Und wir hatten nicht mehr so die Kapazitäten. Und dann haben wir uns zusammengefunden zu einem ersten Treffen. Das hat dann online stattgefunden. Es hat super gut funktioniert. Es waren ziemlich viele Leute da. Allerdings ist uns sofort aufgefallen, ja, die Kapazitäten, die fehlen halt an allen Ecken. Also gerade Menschen, die irgendwie in den Arbeitsbereichen arbeiten, in denen wir uns alle bewegen. Also die entweder irgendwie so Gleichstellungsarbeit machen oder eben feministische Arbeit in Frauenzentren oder Frauenhäusern oder halt in der Pflege oder so arbeiten, die sind halt alle mehr und überbelastet bis zum geht nicht mehr. Und daraus hat sich dann ganz schnell so eine kleine Orga-Gruppe gebildet von Leuten, die halt noch Kapazitäten haben und die versucht haben, so ein mehrschichtiges Arbeitsteilung hinzukriegen. Also so dass wir auch zum Beispiel Frauennotruf in Mainz ist ja auch dabei zum Beispiel, und das sind dann, oder wir haben mit DGTI ja auch zusammengearbeitet, ihr wart auch dabei, aber da gibt es ja ganz verschiedene Sachen. Ihr habt jetzt eine Abgesandte, die irgendwie für euch da Sachen übernehmen kann, und andere beteiligen sich nur an dem Kundgebungstag aktiv und sind eher so im Hintergrund bei Kommentierung oder sonstigen dabei. Es hat sich relativ schnell dann so ergeben, genau, dass die einen Strukturen schaffen und die anderen vor allem Input geben.
Ich verstehe, ich verstehe. Ja, das ist, wer wie viele Spoons zur Verfügung hat, ist gerade zu Corona-Zeiten nicht optimal.
Genau, und das ist ja auch voll wichtig, ein voll wichtiges Thema vielleicht in der politischen Arbeit, dass wir auch irgendwie mit uns selbst ja, also auch für uns selbst einstehen müssen. Und das heißt halt auch Self-Care, auf uns selbst aufpassen und auch manchmal Sachen nicht machen und nicht übernehmen.
Sich die Kämpfe aussuchen, die ausgekämpft werden müssen, ist eine schwierige Einschätzung, mit der ich oft auch falsch liege. Ich wähle in der Regel ziemlich viele und ich vermute, es sind etwas zu viele meistens.
Ja.
Bei der Organisation, abgesehen von der Frage nach Kapazitäten und Orga-Strukturen, hatte ich irgendetwas besonders überrascht, positiv oder negativ?
Oh, positiv, wie bereit alle waren, da viel reinzustecken und super viel Zeit aufzuwenden, super viele Ideen reinzubringen und wie viel Motivation einfach da ist irgendwie. Genau, das fand ich total toll. Was auch irgendwie überraschend ist, wie schwierig es ist, doch so Strukturen zu bauen, ne? Also es sind ja ganz viele irgendwie so Verhandlungsprozesse, die man dann hat. Und ich weiß nicht, wir hatten allein für Selbstverständnis, um Selbstverständnis zu erarbeiten, zwei sehr lange Pläne, die stundenlang gingen, wo wir dann wirklich so dezidiert gesprochen haben, was heißt es denn für uns eigentlich, feministisch zu sein, ne? Wer ist damit, wen meinen wir, wenn wir über Feminismus reden und für wen kämpfen wir und so. Und das war ein super anstrengender, aber auch super toller Prozess, wo wir uns, glaube ich, auch viel kennengelernt haben, so untereinander. Und das war vielleicht auch noch überraschend, dass ich das nicht so erwartet habe, dass das so ein toller, spannender Prozess wird in dieser Gruppe. Ich hatte ein bisschen die Befürchtung, dass es ein bisschen zu viel verlangt ist vielleicht. Genau.
Zu viel verlangt, meinst du quasi von Grund auf sich zu einigen, um dann ein Fundament zu haben für zukünftige Aktionen, nicht wahr?
Genau. Und auch halt diese ganze Zeit darauf aufzubringen, nur einen Pfeiler, nämlich das Selbstverständnis der ganzen Strukturen überhaupt mal hinzustellen. Und da war ja noch ganz viel anderes zu tun, ne, rundherum. Und dass da trotzdem irgendwie alle so zusammengekommen sind und gesagt haben, das ist jetzt wichtig, wir müssen uns auf was einigen, wir müssen wissen, mit wem wir zusammenarbeiten, wir müssen wissen, was wir wollen quasi, das fand ich total toll. Da war richtig viel Kraft und richtig viel Power so in dem Raum. Genau.
Tatsächlich, dass ich bin ja erst ungefähr mittig eingestiegen, also als der Prozess mit dem Selbstverständnis schon ziemlich abgeschlossen war, aber das war beachtlich zu sehen, wie viel Engagement da war. Und das zieht natürlich alle irgendwo mit. Also das hat mich dann auch nochmal sehr motiviert, auch vielleicht noch ein bisschen mehr zu machen. Und weil ich das Gefühl habe, ich bin hier in einem Miteinander von Gleichgesinnten und das lohnt sich, das zu investieren.
Ja, genau. Finde ich auch toll. Also wir haben so eine ganz tolle Arbeitsatmosphäre, finde ich, gefunden irgendwie. Genau.
Aber an der Stelle auch mal als eine, die spät hinzugekommen ist, Hut ab für die Vorleistung tatsächlich. Also dass vorher schon Social-Media-Gruppen organisiert war, dass es ein sehr ausführlich schon gefülltes Trello-Board gab, über das ganz viel zentral koordiniert werden konnte. Die Plattform für die Chat-Konferenzen, die Pads, die wir parallel bearbeiten können, datenschutzkonform, das ist schon, es wäre ohne diese viele Organisationsarbeit auch für einige Einzelne oder auch Gruppen sehr viel schwieriger geworden, sich in dem Maße einzubringen, wie das möglich war. Von daher noch einmal danke dafür.
Ja, super gerne. Es war echt, also ist echt alles zusammengekommen, haben so viele Leute dran mitgewirkt. Ich bin auch dankbar um jede N von euch. Ich habe ja gerade auch schon mal so ein bisschen angemerkt, irgendwie, dass es ja auch ein ganz besonderes Jahr war, nicht nur, weil sich das Bündnis irgendwie gegründet hat, sondern auch, weil ganz viele andere Sachen passiert sind, die uns sicher auf die eine oder andere Weise mitgenommen hat. Und genau, wie ich wollte da mal so ein bisschen nachfragen, Johanna, wie war dieses Jahr für dich, das vergangene Jahr für dich?
Ich muss zugeben, es war ziemlich stressig, ehrlich gesagt. Das ist jetzt vermutlich für niemanden überraschend. Und für den meisten wird es ähnlich gehen. Also als Mensch, die versucht hat, die Kontaktbeschränkungen immer sehr, sehr ernst zu nehmen und die gleichzeitig sehr, sehr extrovertiert ist, war das schon ein ganz schöner Stress, diesen Bruch in den sozialen Gewohnheiten und auch in der Nähe, im Miteinander mit meinen FreundInnen und auch mit meinen beruflichen Kontakten zu haben. Dann kam noch ein bisschen gesundheitliche Belastung dazu. Das war jetzt auch vielleicht nicht nötig, auch just jetzt am Anfang des Jahres, mitten während den Vorbereitungen für den Aktionstag, habe ich mir frisch den Arm gebrochen. Nun ja, hätte ich darauf verzichten können, nochmal on top das zu tun, war jetzt aber auch direkt keine Entscheidung in dem Sinne. Daher, nun ja, ich würde sagen, es geht vorbei und ich werde es aber nicht rückblickend schönreden tatsächlich. Also alles, was ich während der Pandemie gelernt habe, hätte ich auch ohne Pandemie lernen können. Wie war es denn für dich so?
Ja, bei mir war es ich fand es sehr anstrengend, wirklich. Also mich belastet das, mich hat es vor allem psychisch belastet, die Situation, glaube ich. Also ich habe immer wieder, ich bin depressiv und ich habe immer wieder super zu kämpfen gehabt mit so sehr depressiven, schlimmen Tagen und Wochen, wo ich halt wirklich gar nicht aus dem Bett kam irgendwie. Weil es halt, also die Tagesstruktur, die einem halt wegfällt und ich weiß, das ist immer, sagen mir natürlich auch meine Psychologin und so, Tagesstruktur selbst bauen, voll wichtig und so weiter. Ich weiß aber nicht, wie man das macht und ich krieg's auch nicht hin. Und deswegen, ich scheitere daran halt regelmäßig und ich krieg's dann immer hin für so ein paar Wochen und dann scheitere ich wieder und dann war es das genau. Und daher ist es so ein sehr Auf und Ab gewesen, sehr begleitet von auch Angst irgendwie. Ne? Ich weiß nicht, wie du das fühlst, aber ich hatte mal weniger Angst und mal mehr und je mehr ich irgendwie über diese Corona-Zeit viel gelernt habe, über so, ja, Diskriminierung im medizinischen Bereich, desto mehr habe ich auch so ein ganz, so ein persönliches Bedrohungsgefühl als fette Person irgendwie erlebt, so gedacht, ach, das ist jetzt auch nicht, ich will nicht unbedingt ins Krankenhaus jetzt, ich will auch wirklich nicht dieses Corona haben, genau, und das war auch zwischendurch dann halt relativ lähmend für mich. Ja.
Oh, ich verstehe sehr, sehr gut, was du meinst tatsächlich. Ich brauche Struktur ganz, ganz stark in meinem Tag und zwar externe Struktur. Mir tut es sehr gut, wenn ich zu festen Zeiten aufstehen muss, um mich fertig zu machen, um an den Arbeitsplatz zu gehen und dann, Tage allein auf mich gestellt, Wochen, Monate, ein Jahr letztendlich, sind der absolute Horror für mich. Und das ist eine meiner nennenswertesten Schwächen. Und und dann in so eine negative Spirale reinzukommen mit Unzufriedenheit, Stress und auch gleichzeitig fehlende Entspannung, das habe ich ziemlich oft erlebt. Und das war eine ganz schöne Belastung. Und dazu tatsächlich noch fairerweise soll an der Stelle nicht unerwähnt bleiben. Ich bin an einigen Stellen privilegiert, was meine Corona-Situation angeht. Ich kann ins Homeoffice. Ich bin also nicht ein wenig Infektionsgeschehen über lange Zeit ausgesetzt gewesen. Vielleicht nicht so viel Homeoffice, wie ich mir das gerne gewünscht hätte in meinem Job. Aber das gab es zumindest, was ganz viele systemrelevante, Unwort des Jahres, Berufe halt nicht hatten. Einerseits, andererseits waren an meinem Job auch keine Unsicherheiten. Also ich werde meinen Job auch noch weiterhin nach der Krise haben, egal wie viele Krisen kommen. Also es gibt schon einen Rahmen an Sorgen, die ich mir nicht machen muss. Immer noch war es bei mir so, dass ich mir Gedanken gemacht habe, ob und wie sehr ich letztendlich Todesbotin für irgendjemand bin. Das klingt jetzt so gruselig, aber wer weiß, ob ich asymptomatisch bin. Also ich ohne sehr, sehr regelmäßige, zuverlässige Tests weiß das nicht. Und die waren nicht verfügbar. Und naja, sagen wir mal, die kommen so langsam in die Verfügbarkeit nach einem Jahr. Das ist schon unangenehm, wenn ich weiß, dass ich im direkten oder einen Schritt entfernt, indirekten Umfeld Personen mit teilweise sehr, sehr starken Risikofaktoren habe.
Ja, also diese, was du da beschreibst, diese Angst und diese irgendwie auch Schuld, die man da mit sich rumträgt, das kenne ich auch sehr gut und ich finde, das ist auch so ein bisschen symptomatisch vielleicht für die Politik, die wir erleben in dem Bereich. Also was mich immer wieder super wütend gemacht hat, ist diese Verschiebung auf eine persönliche Ebene. Also die Leute werden schon wissen, was für ein Risiko sie eingehen. Die Leute werden schon irgendwie gute und gewissenhafte Entscheidungen treffen und so weiter. Also alle Entscheidungen, wir ja bewusst solche große Entscheidungen kollektiv vielleicht treffen sollten, werden halt auf so eine Personenebene verschoben und damit wird die ganze Verantwortung für, wie du durch die Pandemie kommst, auch auf deine persönliche Ebene verschoben, obwohl du darauf total gar keinen Einfluss hast. Also ich fand das ganz bildgebend, zum Beispiel bei Weihnachten, wo dann irgendwie, ich glaube, Jens Spahn gesagt hatte, die Leute werden schon irgendwie gewissenhaft entscheiden, wen sie einladen und dass sie die Regeln nicht brechen und dass sie ihre
Klar.
Omas nicht gefährden. Wo ich mir denke, du kannst den Leuten noch nicht diese Verantwortung aufbürden. Du bist der Gesundheitsminister, du hast doch alle Informationen, die man braucht und du sagst jetzt, alle Informationen, die man braucht und mehr als jede Bürgerin. Und du sagst jetzt, wir sollen das jetzt mal entscheiden und dann sind wir nachher schuld, wenn irgendwas passiert. So. Und das ist halt nicht fair. Es gibt wenn es schon irgendwie einen Staat geben muss und der jetzt bei einer Pandemiebekämpfung uns nicht helfen kann, dann weiß ich echt nicht, wofür er da ist. So. Sorry, aber kleiner Rant am Rande.
Ich verstehe deine Frustration sehr gut und da kommt mir Murphys Gesetz in den Kopf. Alles, was passieren kann, wird passieren. Und wenn die Rahmenbedingungen dergestalt sind, dass Individuen, die für unsichtbare Risiken oft wenig Kompetenz haben, das einzuschätzen, das meine ich gar nicht böse, da habe ich selbst die gleichen Mängel. Wenn die dann alle einzeln auf einmal in eine Verantwortung, in eine eigentlich sogar Scheinverantwortung genommen werden, das frei zu regeln, unkoordiniert, dass damit dann das Infektionsgeschehen, naja, verantwortbar vonstatten geht zu besonderen Anlässen, zumindest für einige Gruppen der Gesellschaft besondere Anlässe, es feiern ja nicht alle Weihnachten.
Ja, genau.
Das ist schon überzogen tatsächlich. Das ist ein zu viel. Ich meine, ich kann ja auch nicht, wenn ich regional, saisonal und vielleicht sogar vegan einkaufe, kann ich ja auch keine Krisen in der Lebensmittelindustrie verhindern oder den Klimawandel abwenden. Das ist nichts, was wir auf individueller Le Ebene lösen können. Genau die paar, ja,
Richtig.
ich stimme dir zu.
Ja, genau. Und das macht mich einfach sehr wütend in diesem Fall. Und ich finde, das hat auch nichts mit irgendwie persönlicher Freiheit oder Freiheitswahrung zu tun oder sagt die FDP, das hat irgendwie was mit Liberalrechten zu tun oder so. Das finde ich absolut falsch. Das macht nicht mehr Freiheit, sondern das bürdet den Leuten, die sich so eine Risikoabwägung nicht leisten können, auf, komplett zu Hause und isoliert zu bleiben, weil sie eben nicht sich darauf verlassen können, dass es irgendwie ein solidarisches Miteinander durch diese Krise gibt und jeder irgendwie ein bisschen sein eigenes Grillsüppchen kocht. Und das kann nicht sein, dass jetzt halt Menschen, die in besonderer Weise von Covid betroffen sind, das ganz alleine schultern müssen. Dazu gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen. Genau.
Schon, dieser notgedrungene Rückzug, weil die Öffentlichkeit nicht sicher gemacht wird, wie es möglich wäre, den habe ich bei verschiedenen Menschen in meinem Umfeld beobachtet und der ist
Ja.
auch noch nicht vorbei.
Nee.
An der Stelle, von der Politikkritik zu der Frage, haben wir etwas von Corona gelernt? Und ich habe ja selbst schon angedeutet, ich möchte das gar nicht schön malen. Nicht alles, was passiert, hat einen Sinn. Ich bin da eher kritisch, aber trotzdem kann es ja zufällig passieren, dass wir etwas positiv mitnehmen können, wenn uns schon solche Dinge geschehen wie eine globale Pandemie. Wie ist das bei dir?
Ja, ich will das auch gar nicht schönreden. Ich glaube, was ich gelernt habe, nicht richtig gelernt, aber ich glaube, was nochmal deutlich geworden ist, vielleicht, mir zumindest, ist, was ja vielleicht auch so ein bisschen das Thema in diesem jährigen, bei di unserer diesjährigen Kundgebung ist, dass halt Körper sehr verschiedene Werte haben in dieser Gesellschaft. Also ich fand, das ist nochmal so richtig krass deutlich geworden. Egal, wo du hingeguckt hast, hast du gesehen, in dem Rahmen der Pandemie hat man dann so richtig deutlich gesehen, dass es hier irgendwie auch um Schutz von Körpern geht. Also ob wir jetzt über Schutzsuchende Geflüchtete reden oder über Obdachlose oder ob wir über Pflegekräfte reden, deren Arbeitskraft gerade einfach völlig verbraucht wird oder über eben chronisch kranke und behinderte Menschen oder über Polizeigewalt und rassifizierte Menschen. Überall sehen wir und überall kocht es hoch, dass unsere Körper nicht gleich viel Schutz genießen, nicht gleich viel wert sind in dieser Gesellschaft. Ich glaube, das ist bei Corona nochmal mir zumindest super, super deutlich irgendwie vor Augen gesprungen und ich konnte es nicht mehr, seitdem kann ich es nicht mehr nicht sehen. Genau. Wie war es bei dir? Hast du sowas auch mitgenommen? Irgendwie sowas, dass du gemerkt hast, uff, es kocht irgendwie, die Wut ist da?
Schon ehrlich gesagt, das ist allein schon in einzelnen Berufssektoren, wenn ich da manche Privilegierte sehe und die anderen, die dann in viel prekäreren Situationen sind, das ist so bestürzend. Und ehrlich gesagt, dass ich sage, das ist bestürzend, ne? Das zeigt schon, dass wie wenige Gedanken ich mir vorher gemacht habe. Nicht mein stärkster Zug an der Stelle, aber wie bestürzend es ist, welche Missstände immer schon vorherrschen durften, die jetzt eben noch drastischer und sichtbarer geworden sind, ohne ernsthafte Motivation, sie zu verbessern. Also von der Sicherheit, also dem Arbeitsschutz, bis hin zu der Entlohnung für Arbeit, der doch systemtragenden Arbeit. Das ist ein ausgetretenes Wort, Skandal zu sagen, aber es ist ein Skandal, einer, der seit Jahrzehnten, vermutlich sogar Jahrhunderten, bevor es, da werde ich jetzt wahrscheinlich korrigiert, aber ich habe nicht das Gefühl, dass gerade Care-Arbeit, Pflegearbeit, Arbeit im Gesundheitssektor an vielen Stellen angemessen entschädigt wird, eine Würdigung für die Mühen und auch die Risiken, die damit einhergehen.
Ja, absolut richtig. Ich fand auch nochmal, ich habe keine Kinder und was für mich vielleicht auch nochmal was war, wo ich gemerkt habe, da habe ich mir wenig Gedanken zu gemacht, ehrlich gesagt, und hätte mir viel mehr Gedanken zu machen müssen, ist halt auch nochmal unbezahlte Care-Arbeit in der Familie, also Familienarbeit und so, wo ich gemerkt habe, so, okay, ich wusste schon, hey, das ist natürlich ist ein feministisches Kernthema auch irgendwie, ich hatte mich damit natürlich irgendwie beschäftigt, aber dass es dann halt, wie das konkret sich wieder krass gezeigt hat, wie das immer noch extrem von Flint getragen wird, also von Frauen, Lesben, Inter, nicht-binären und Transmenschen, die unbezahlte Care-Arbeit und wie krass das zu so einer Doppelbelastung geführt hat, wo der Staat auch wieder nicht geschafft hat, irgendeine Entlastung für die betroffenen Personengruppen da irgendwie ranzuholen. Das fand ich auch nochmal richtig, hat mich auch nochmal richtig geflasht einfach.
Schon, tatsächlich. Nun haben wir das Glück und die einfache Position der Kritikerinnen, dass wir im Nachhinein sagen können, naja gut, das hat nicht funktioniert. Gleichzeitig ist es nicht nur fair tatsächlich, wenn wir nicht in der Verantwortung stehen, diejenigen, die in der Verantwortung stehen und die Macht ausüben mit einem Auftrag, diese, um es mal großspurig zu formulieren, zur Rechenschaft zu ziehen. Und da ist unser Feedback nur recht und billig, denke ich.
Absolut, ich stimme zu. Meckern war schon immer gesund.
Für die Psychohygiene ist das auf jeden Fall richtig, aber gleichzeitig, es gibt ja das schöne Sprichwort, wer schweigt, stimmt zu. An der Stelle ist es, denke ich, auch schon, wenn wir so in einem staatsbürgerlichen Kontext sprechen, auch ehrlich gesagt schon eine Pflicht, das zu thematisieren. Dafür haben wir ja unsere Grundrechte, das zu thematisieren, was schwierig ist.
Genau, absolut richtig. Politik braucht Reibung, ne?
Ganz genau, absolut. Das ist eigentlich ein schönes Stichwort. Gibt es noch Forderungen, Dinge, die für dich essentiell sind, die wir noch nicht erwähnt haben?
Oh, was haben wir denn noch so für Forderungen gehabt? Genau, also ich hatte ja gerade schon so ganz viel über Körper geredet. Da hatte ich, glaube ich, schon ganz viel aufgezählt, was wir als Forderungen hatten. Was natürlich auch weiterhin irgendwie im Fokus steht, ist natürlich 218, 219 StGB, das muss weg. Die Illegalisierung muss weg und der Zugang dafür muss da her. In Rheinland-Pfalz, ich weiß nicht, ob das alle ZuhörerInnen wissen, haben wir mit die schlechteste Versorgung, was Abtreibungen angeht, Schwangerschaftsabbrüche angeht. Da müssen ungewollt Schwangere teilweise wirklich enorme Fahrten auf sich nehmen. Und das macht mit der Nachversorgung halt auch einiges aus. Also da ist wirklich die Qualität und die Versorgung in Rheinland-Pfalz in Deutschland eine der beiden schlechtesten Regionen, wurde sogar abgemahnt, mehr oder minder. Genau. Also hier kann noch viel gemacht werden und hier muss weiterhin viel gemacht werden, während Fundis auch weiterhin irgendwie Druck machen, ne? Ja. Wie ist das bei dir? Jana, hast du noch irgendwie was dir irgendwie sehr am Herzen liegt für dieses Jahr?
Die wichtigsten Sachen haben wir erwähnt. Es muss letztendlich ganz, ganz fundamental ausgehandelt werden. Und ausgehandelt im Sinne von nach Bedarf, nicht nach aktueller Machtposition, welche Körper wie wertvoll sind, welche Arbeit wie entschädigt wird, welche Berufsgruppen oder Untergruppen privilegiert sind und letztendlich, was jetzt auch keine revolutionäre neue Idee ist, das Gesundheitssystem, abgesehen von der Frage der Bezahlung und dem Arbeitsschutz und so weiter und so fort und der Würdigung, Applaus um 7, schön. Ist einfach ganz oft auf Gewinn eingestellt, vereinfacht gesagt. Und letztendlich denke ich, wäre es eine gute Idee, dass es zu einem Umdenken und einem Umorganisieren kommt, dass viele Dinge, viele, viele Teile, viele Dinge, Dienstleistungen, die unsere Gesellschaft ausmachen, nicht in einem Profitrahmen wie einzelne Unternehmen gesehen und organisiert werden, sondern dass das Dienstleistungen eher Dienste sind für die Gesellschaft und die sind wichtig und die sind unersetzlich und die müssen gewürdigt werden und sollten nicht Teil eines freien Marktes sein, weil es einfach die Versorgungsqualität senkt. Das sehen wir jetzt beim Gesundheitssektor spürbar tatsächlich. Also ich sage mal, mit meinem Armbruch habe ich eine andere Versorgung aufgrund meines Versicherungsstatus erhalten als andere. Das ist jetzt ein triviales Beispiel, aber es macht einen Unterschied. Und ja. Das wäre etwas weniger Privatisierung von Dingen, die Teil unserer Grundversorgung sind.
Absolut, stimme ich dazu zu. Ja, du, wir wollten noch so ein bisschen drüber reden, wie es denn eigentlich war, zusammenzuarbeiten. Und ich dachte, vielleicht können wir damit weitermachen. Und du kannst mir vielleicht erzählen, weil du ja gerade schon gesagt hast, dass du erst später quasi dazugekommen bist oder so irgendwo in der Mitte dazugestoßen bist in die Planung und dann eingestiegen bist direkt. Kannst du uns vielleicht sagen, hey, wie war das denn eigentlich für dich, da so hinzukommen, zu uns zu kommen, quasi zu uns zu stoßen? Und dann kommt man ja irgendwie so von außen rein und irgendwie ganz viele Sachen sind vielleicht auch schon, hat es ja gesagt, wir hatten schon so ein Trello-Board und alles Mögliche schon gemacht. Hattest du irgendwie Angst herzukommen? Was hätte dich abgehalten vielleicht? Oder was hat dich dazu gebracht, herzukommen?
Ich hab drei Gedanken dazu. Also einerseits, so dazu zu stoßen, war unheimlich beeindruckend. Und um eine Sache, die sonst für mich beunruhigend sein kann, je nachdem, in welche Gruppe ich neu dazukomme, ich hatte keinerlei Befürchtungen vor irgendeiner Diskriminierung im Rahmen ja meiner Zugehörigkeit zu marginalisierten Gruppen. Da war ich schon sehr, sehr sicher, dass mir, auch wenn ich nur vor einem Bruchteil so ein bisschen gehört hatte, dich hatte ich einmal vorher getroffen, aber letztendlich waren mir fast alle wirklich unbekannt, mit denen ich zu tun hatte. Und gleichzeitig war ich mir sicher, okay, das ist eine Truppe, die ist feministisch, queer-feministisch und solidarisch. Da muss ich mir um sowas zumindest keine Gedanken machen. Das war eine Entlastung, die ich ansonsten ganz oft nicht habe. Trotzdem hatte ich Schiss. Und zwar, hatte ich Schiss, nicht feministisch genug zu sein, nicht kompetent genug zu sein. Habe ich genug Butler gelesen? Habe ich genug die anderen, die modernen Sachen zu Intersektionalität und so weiter? Und ja, bin ich kritikkompetent genug, um was beitragen zu können tatsächlich? Oder es werden dann Augen über mich gerollt und die Inputs, die ich bringe, sind nicht hilfreich, weil sie ja, nicht gedanklich fortgeschritten, weil die ignorant sind, irgendwie. Die Befürchtung hatte ich tatsächlich.
Ja, das ist, glaube ich, eine Befürchtung, die ganz viele haben. Ich erinnere mich da auch dran. Ich habe ja schon so ein bisschen Erfahrung gemacht, mit so Gruppen zusammenzuarbeiten, auch hier in Mainz, aber auch schon vorher. Und ich hatte das früher ganz, ganz extrem auch. Also, und das ist auch nicht, es kommt ja nicht von irgendwo her, sondern es gibt da auch. Also ich hatte auch solche Erfahrungen gemacht, wo ich so gestoßen bin. Aber ich glaube auch, das ist was, was sehr abschreckt, weil, wenn man mal unser Selbstverständnis jetzt liest, das liest sich halt auch mit so einer Wucht und mit so viel irgendwie Wissen, was da reingeflossen ist, dass ich befürchte, dass es oft so abschreckend wirken könnte, dass viele Leute irgendwie das Gefühl haben, sie müssen sich in irgendeiner Form beweisen erst, bevor sie überhaupt bei sowas mitwirken können. Und das ist was, woran vielleicht auch wir als Gruppe, als Bündnis und allgemein aktivistische Gruppen arbeiten müssen. Das ist einfach nicht so ein, ja, diese Akademisierung in dem Sinne auch von so einer Prüfungsangst irgendwie und so ein, man muss irgendwie belesen sein oder was, ist ganz eklig eigentlich, finde ich. Genau. Ja.
Der Vergleich zur Prüfungsangst ist sehr, sehr gut tatsächlich. Das verstehe ich total. Und ich bin wie üblich erleichtert, wenn andere Personen, die schon mehr Erfahrung haben in dem Bereich, wenn es denen ganz ähnlich geht, wie es mir noch vor sehr kurzem ging. Die Prüfungsangst überwinden, da habe ich eine Fangfrage für dich. Das das heißt, wenn wir einladend sein wollen und quasi eine niedrige Einstiegshürde haben möchten für aktivistische Arbeit, heißt das denn, dass wir jeden Input und jede Kooperation mitmachen müssen? Denn naja, die sind halt irgendwo anders in ihrem Entwicklungsprozess und das müssen wir dann respektieren. Fangfrage, Fangfrage.
Nee, natürlich nicht. Also das können wir auch gar nicht. Deswegen machen wir auch so Sachen wie Selbstverständnis, würde ich sagen. Also das können wir natürlich nicht machen. Aber ich glaube, es ist wichtig, halt zu trennen zwischen, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es hier um verletzendes Verhalten während des Plenums geht, als Beispiel. Wenn wir uns entscheiden, also da müssen wir, glaube ich, unterscheiden zwischen bewusstem, ideologisch unterfüttertem Verhalten oder Meinungen und nicht reflektiertem vielleicht. Also ich glaube, es muss auch Platz geben, irgendwie zusammenzuwachsen und Fehler machen zu dürfen. Und ich glaube, das haben wir auch so versucht, selbstverständlich so ein bisschen klar zu machen. Es ist wichtig, dass Kritik fallen darf und dann ist es wichtig, wie wir damit umgehen. Es ist nicht so wichtig, dass wir fehlerfrei sind, sondern es ist wichtig, dass wir mit unseren Fehlern verantwortungsvoll umgehen. Und wenn man mal was Falsches gesagt hat oder wenn man irgendwen verletzt hat, ohne überhaupt sich darüber bewusst gewesen zu sein, dass das eine Verletzung ist, dann geht es darum, dafür Verantwortung zu übernehmen, sich zu entschuldigen und zu lernen, was man nächstes Mal nicht macht. Und nicht darum, jetzt zu sagen, du darfst nie wieder bei uns mitmachen oder du bist uns nicht woke genug oder was auch immer. Genau. Sondern wir sind ja nie ausgelernt irgendwie. Ich erinnere mich noch an in diesem Jahr noch an drei Situationen, in denen ich zum Glück outgecallt wurde für wo ich problematische Begriffe benutzt habe. Und das ist auch gut so. Das ist diesen Platz brauchen wir zum Zusammenwachsen.
Zusammenwachsen ist ein sehr schöner Begriff tatsächlich. Und du hast ja eben schon das Selbstverständnis erwähnt, was ja einfach eine Wucht ist. Und da war es schön, dass ich noch einen Augenblick Zeit hatte, hinter den Vorhang zu schauen, dass klar ist, keiner oder keiner von uns hätte alleine es geschafft, das Ding einfach von Anfang bis Ende runterzuschreiben. Da haben wir gemeinsam etwas gebaut, was stärker ist, was wir alle einzeln hätten machen können, größer als die Summe der Teile. Und auch zu sehen, dass da mit Dingen, die am Ende sehr gut ausgehandelt sind und überdacht wurden im Team, wo am Anfang Unsicherheiten drin gesteckt haben? Können wir das so formulieren? Ist das inklusiv? Ist das eine gute Forderung? Tun wir damit jemandem Unrecht? Sind wir damit zu zahm? Und das war sehr schön. Von daher mein Appell an alle, die gerne in den Aktivismus rein wollen. Lasst euch nicht entmutigen, sucht euch coole Gruppen, wo ihr, wie Luise sagt, reinwachsen könnt. Denn psst, ganz Geheimtipp, die anderen sind auch noch alle am Reinwachsen. Alle.
Ja, genau. Kommt auf jeden Fall immer zu uns und lernt mit uns zusammen und wir lernen bestimmt auch ganz viel von euch. Genau, es gibt ja auch super viele Aufgaben. Ne? Man denkt dann immer so, ach, jede Person muss jetzt Texte schreiben können. Das ist ja gar nicht so. Bei uns haben auch manche Leute sich ja mit Technik beschäftigt. Andere Leute malen jetzt Banner oder haben irgendwie Plakatdesign gemacht oder ein Logo oder so. Ne? Also es ist ja auch, da wird ja ganz verschiedene Sachen werden gesucht und nicht alle müssen in einem gut sein. Das ist voll in Ordnung. Dafür sind wir ja viele.
Das stimmt tatsächlich. Um halt den Vergleich zum Theater zu machen, nicht alle können Schauspielern. Wir brauchen das Kostüm und die Bühne muss stehen und die Beleuchtung etc. Ich kann keine Tonanlage bedienen, dass es ordentlich läuft. Ich kann aktuell keine Bühne aufbauen mit meinem gebrochenen Arm. Deswegen, das funktioniert nur mit einem Netzwerk mit vielen weit gestreuten Kompetenzen.
Ganz genau. Genau, was ich noch so für eine Frage mir gestellt habe, woher nehmen wir eigentlich alle die Zeit, Johanna? Kannst du mir das sagen?
Mein Gesicht zeichnet eine Fratze des Unwissens. Ich habe keine Vorstellung. Ein bisschen, also zugegeben, mir ist das super wichtig und ein bisschen gehe ich gerade über meine Grenzen, wenn ich das schaffe. Die letzte Aura-Sitzung war zum Beispiel relativ lang, mit 4,5 Stunden war die intensiv. Und das hat am Ende von einem Sonntag, ich glaube, das war Sonntag, als wir gesprochen haben, Sonntag. Und das war schon sehr, sehr anstrengend. Aber an der Stelle muss ich dann auf meine Ressourcen achten, dass ich das wieder reinkriege, dass ich Zeit mit den Menschen verbringe, im Privaten, mit meiner Partnerperson, um mich aufzuladen, Spaziergänge, Sport, um mich aufzuladen. Das heißt, auf der einen Seite ist das so ein bisschen das Balancing, auf der anderen Seite das Kurzfristige. Okay, das ist jetzt kurz vor Abschluss des Projektes, jetzt ist die anstrengendste Phase, das kann nicht anders sein. Und und da ist es dann okay, für eine kurze Weile auch sich etwas mehr zu strapazieren, als das über ein ganzes Jahr nicht funktionieren würde. Und tatsächlich, was zu meinen Ressourcen gehört, auch ganz konkret die Interaktion mit den anderen, wenn schwierige Situationen gemeinsam gut funktionieren, wenn die ersten Zwischenergebnisse kommen, auch von Arbeitsgruppen, mit denen ich nichts zu tun habe. Ich kann auf unserem Trello-Port ja sehr viel überblicken, aber trotzdem habe ich von so vielen Prozessen gar keine Ahnung. Das geht ja auch gar nicht. Und das tut total gut, dann zu sehen, wenn dann aus dem gefühlt nichts saucoole Texte, Homepages, Termine, technische Workflows, Anfragen und Kommunikationsketten entstanden sind. Das ist unheimlich toll. Und dann habe ich das Gefühl, cool, das kann ich auch. Und dann mache ich mehr.
Ja, das geht mir ganz genauso. Also ich finde es auch ganz toll, weil es ja irgendwie, es war nichts. Und jetzt sehen wir gerade so richtig, wie überall so Ergebnisse hochpoppen und das ist, ja, es gibt einem ganz viel, bei mir ist es ganz genauso. Aber ich finde es schön, dass du dann nochmal gesagt hast, was du so als Ausgleich machst. Bei mir ist es auch das, also mit irgendwie Familie und Freundinnen spazieren gehen oder telefonieren oder irgendwie mal über was ganz anderes reden. Genau, oder mit meinen Katzen einfach mal spielen, eine halbe Stunde oder so. Aber ich glaube, das wird viel zu wenig drüber gesprochen im Aktivismus und es sollte mehr besprochen werden, wie viel das Selfcare halt auch hochpolitisch ist. Wir müssen uns aufladen, damit wir die Kraft haben, wie du gerade gesagt hast. Jetzt ist so eine arbeitsintensive Phase und irgendwo müssen wir dafür die Kraft ja auch hernehmen. Also müssen wir uns auch die Pausen gönnen. Genau, und das als Appell vielleicht für alle, die uns gerade zuhören und die ganz genau wissen, wer gemeint ist, die ewig Leute, die sich allem annehmen, nehmt euch auch euren Pausen an.
Oh ja, Self-Care, sehr wichtig. Emotionaler Burnout ist ein Ding, gerade im Aktivismus. An der Stelle
Genau.
fand ich super cool an unseren Sitzungen, dass wir mit denen, die bis Ende noch Zeit hatten, dann nochmal so eine kurze Ausklangrunde hatten, dass es das quasi um. Also ich habe das so erlebt als Puffer, dass nicht Leute einfach sagen, wir haben den letzten Punkt besprochen, okay, sofort ausloggen und dann ziehen alle die Headsets vom Kopf, ne? Weil gerade in digital ist
Genau.
es, glaube ich, noch schlimmer, dass es weniger Zeit zum gemeinsamen Defragmentieren gibt. Und alle sagen, verdammt nochmal, das war anstrengend. Boah, bin jetzt so geladen und ausgelaugt davon. Und das hat zumindest bei mir so eine Gemeinsamkeit hergestellt, dass ich merke, ja, da gibt es andere, die sind durch, aber auch irgendwie motiviert und ich werde auf Sachen aufmerksam gemacht, die schön sind. Und das hat für mich sehr
Ja,
gut funktioniert.
finde ich auch immer sehr schön, dass wir so gemeinsam im Plenum nochmal teilen, wie froh wir umeinander sind und was wir gut fanden. Aber wo wir auch Raum haben, wenn es sein muss, auch Kritik zu üben und uns oder auch an uns selbst oder an anderen auch irgendwie nochmal so einen Raum zu öffnen, wo wir einfach nochmal uns als Menschen begegnen und nicht nur als Orga-Strukturen irgendwie. Genau. Ja, das ist voll die gute Überleitung eigentlich.
Nicht wahr?
Ich wollte noch so ein bisschen, wir wollten noch so ein bisschen über Genossinnenschaft reden, über so Mitstreiterinnenschaft. Und wir haben gerade schon so ein bisschen darüber geredet, wie fühlt sich politische Arbeit gut für uns an? Da haben wir ja gerade schon ein bisschen gehört von dir. Hast du noch irgendwas gemerkt, so, hey, das fand ich, das hat mir irgendwie noch mehr Kraft oder Halt oder so gegeben oder das brauche ich in der politischen Arbeit, genau.
Also tatsächlich jetzt, ich bin ja Einsteigerin und habe einen guten Einstieg, anstrengend, aber gut. Daher habe ich jetzt nicht so viel, das mir fehlt. Ich würde auf der Metaebene noch ausdrücken, dass es genau das ist, was ich brauche. Denn ich habe ein, es klingt ein bisschen großspurig, ich habe ein ganz großes Bedürfnis nach Gerechtigkeit und das ist nicht erfüllt in der Welt, gar nicht. Und wenn ich nichts tue, wird die Stimme meines Gewissens gewissermaßen nicht unbedingt leiser. Und wenn ich versuche, das Richtige zu tun, dann geht es ein bisschen besser. Damit habe ich jetzt die Welt nicht gerettet. Und tatsächlich haben auch wir vom Aktionsbündnis die Welt noch nicht gerettet. Es kommt dann
Noch
nächstes
nicht.
Jahr.
Die Strukturen sind jetzt da.
Richtig, genau. Ab nächstem Jahr ist alles tippitopp. Aber ich habe etwas Wichtiges getan und ich habe erlebt, dass ich damit nicht alleine bin mit meinem Bedürfnis, mit meiner Unzufriedenheit und auch mit meiner Arbeit und mit meinem Bemühen. Und das macht es mir so viel leichter, mir selbst Hoffnung zu geben, wenn ich ansonsten wenig Anlass dazu habe. Das ist einfach, es tut mir gut, es tut der Welt gut und ich könnte eigentlich nicht anders.
Ja, schön. Ja, ich glaube, bei mir ist es auch so ähnlich. Also ich habe auch so eine ganz starke Phase erlebt, so ein Bedürfnis, irgendwo hinzukönnen. Und bei mir war es auch so ein bisschen Wut teilen zu können. Ja, also ich bin so oft so wütend irgendwie über die Welt um mich rum und über Umstände und ich merke das wirklich wie so ein richtig körperliches Spannungsgefühl oder auch manchmal dann lese ich irgendwas und ich könnte einfach nur noch kotzen. Das ist einfach so und irgendwo muss ich dann mit meinen Rants, die wir auch gerade bei Corona zum Beispiel ganz schön hatten, ne, da muss man irgendwo mit hin und ich finde, das ist auch sowas, was mir politische Arbeit, was mir gut, was ich für mich bei politischer Arbeit gut anfühlt, wenn ich denn ein Plenum habe, das so toll ist wie unseres im Moment, wo man irgendwie auch einfach mal seine Wut teilen kann und einfach das auch loswerden kann und sagen kann, okay, jetzt sind wir wütend und aus dieser Wut machen wir jetzt was. Wir kreieren daraus was, was Tolles, was richtig Gutes, was diesem Scheiß in Anführungsstrichen Normalzustand irgendwie entgegenwirkt. Genau. Und das finde ich, genau, das gibt mir ganz viel Kraft auch für mein restliches.
Das ist cool zu hören. Tatsächlich, ist das für mich ein ganz cooler Blick in die Zukunft, ehrlich gesagt, weil ich das Gefühl habe, das war ja schon relativ stark, was ich gerade so aufgestellt habe an Behauptungen, die aktivistische Arbeit wird in meinem Leben bleiben und vielleicht phasenweise weniger werden und dann kommt wieder ein 8. März und dann geht's wieder rund. Du hast schon mehr Erfahrung gesammelt und bist immer noch dabei? Und jetzt ist meine Frage zweigestellt. Wo hast du schon Erfahrungen gesammelt und was hat dich über diese verschiedenen Erlebnisse in deinem Aktivismus bei der Stange gehalten?
Oh, gute Frage. Ja, so super lange bin ich auch noch gar nicht dabei. Also ich würde sagen, hier in Mainz so richtig aktiv bin ich seit 2,5 Jahren oder so. Genau, was ich erlebt habe, also ich habe vor allem antirassistische und feministische Arbeit gemacht und habe da an verschiedenen Demoplanungen teilgenommen oder eben für NASTA habe ich dann über das ganze Jahr immer wieder feministische Veranstaltungen und was organisiert mit und war dann aber auch in verschiedenen Bündnissen für das AFR, also im Bündnis gegen Rechts habe ich bei der Gründung teilgenommen. Genauso habe ich jetzt beim 19. Februar, beim Gedenkjahr, jetzt war ich bei der Organisation dabei und beim letzten feministischen Kampftag. Also ich habe schon so ein bisschen Plenumserfahrung auf jeden Fall sammeln können in diesen 2 Jahren auf verschiedenen Plena. Und was ich daraus mitgenommen habe, ist für mich, es ist super anstrengend, Strukturen zu bauen. Und es gibt oft nicht die Geduld, weil oft ist die einfach nicht die Kapazitäten gibt, aber es macht sehr viel Sinn, Strukturen zu haben, denn wenn wir keine Strukturen selbst bilden, dann fallen wir auf gesellschaftliche Strukturen zurück und das ist meist eigentlich nicht das, was wir wollen, behaupte ich. Und was ich erlebt habe, sind halt so, es passiert halt leicht, wir sind nun mal alle irgendwie sozialisiert in der Gesellschaft, in der wir sozialisiert wurden und für manche Sachen vielleicht nicht sensibilisiert. Woran die Pläne oft schiefgegangen sind, ist eine Unmöglichkeit der Gruppe, mit Kritik umzugehen. Und ja, also wenn Kritik dann geäußert wurde von einer bestimmten Identifikationsgruppe, meinetwegen im Plenum, in diesem Fall waren das von Rassismus betroffene Personen, meinetwegen, dann konnte das irgendwie nicht verarbeitet werden. Und dann ist das in Streits ausgehört und am Ende waren die Personen, die Kritik geäußert haben und denen ja was widerfahren war in diesem Plenum, die Leute, die irgendwie die Arbeit leisten müssen, Strukturen zu bauen, damit ihre Kritik überhaupt gehört wird, angenommen wird und verarbeitet wird. Und das kann es ja nicht sein. Und deswegen war das super wichtig hier bei dem Bündnis, war mir das persönlich super wichtig, dass wir Strukturen haben, dass wir darüber reden, wie gehen wir mit Kritik um, dass wir wissen, hey, wenn Leute kommen und da ist jetzt eine fette Person zum Beispiel, ich bin fett, ich bin migrantisch, wenn ich jetzt als fette Person sage, hey, das war fettfeindlich, was du da gerade gesagt hast, dann will ich nicht hören, ach, jetzt komm, stell dich nicht so an, oder dann will ich nicht hören, ach, das ist doch gar nicht so, oder will eine Diskussion darüber, dann will ich hören, Entschuldigung, und dann möchte ich, dass die Person merkt, so dass ich merke, so die Person nimmt die Kritik jetzt an, die reflektiert das, die kriegt irgendwie, als die Gruppe kriegt das irgendwie hin, das zu verarbeiten. Das sind ja auch alles Gruppenprozesse. Also niemand will in einem Plenum sitzen, in dem man diskriminiert wird. Und wenn das aber passiert in einem Plenum, ist das eine Plenumsverantwortung und nicht ein einzelnes Personending, sondern die ganze Gruppe muss sich damit beschäftigen, damit es Strukturen gibt, die so ein Verhalten nicht mehr zulassen. Und das war mir sehr wichtig. Das ist, glaube ich, die Erfahrung, die ich am meisten sammeln konnte.
Das ist eine ziemlich gute Anleitung tatsächlich für vernünftiges Allyship, also auch für Gruppeninteraktionen, für konstruktive, dass so diese Zwingen eines oberflächlichen Gruppenfriedens, dass das vermieden wird tatsächlich, denn das salzt die Böden und dann gehen Leute auseinander und kommen nicht wieder und
Genau. Ja, es ist einfach auch, glaube ich, ein Sicherheitsding. Also ich glaube, es gibt halt bestimmte Gruppen, die haben super viel Ausschlüsse erlebt in feministischer Arbeit. Das sind unter anderem natürlich Trans- und Intermenschen auch, aber rassifizierte Menschen und auch Menschen, die vom Klassismus betroffen sind. Und wenn diese Gruppen jetzt in unsere Pläne reinkommen, dann müssen wir halt die Pläne auch so gestalten, dass die Gruppen sich da wohl und ein Sicherheitsgefühl haben können. Und das bedeutet auch, dass wir offen dafür sein müssen, dass wir irgendwie in der Mehrheitsgesellschaft, dass Mitglieder in unseren Pläne, die in der Mehrheitsgesellschaft aufgewachsen sind, und wir alle, die wir in der Mehrheitsgesellschaft sozialisiert wurden, dass wir eben aus Versehen manchmal vielleicht auch Strukturen übernehmen, die genau zu Marginalisierung führen. Und die müssen wir eben aufbrechen. Und dann müssen wir reden, wie wir es besser machen. Deswegen haben wir ja zum Beispiel keine Mehrheitswahl bei uns, nicht für Mehrheits- oder Konsenswahlen entschieden, sondern haben gesagt, wir müssen uns angucken, um welche Frage geht es. Geht es hier um eine Frage zu Antirassismus? Dann natürlich müssen alle migrantischen, migrantisierten und rassifizierten Menschen sagen, irgendwie die zentriert werden. Und die müssen in der Entscheidung maßgeblich sein. Genau. Und nicht alle im Plenum.
Richtig, und ich denke, das ist ein sehr guter Punkt, denn ansonsten droht die Tyrannei der Mehrheit, wieder großspurig
Genau.
gesprochen, aber viele Zugehörigkeiten zu marginalisierten Gruppen können wir uns ja nicht aussuchen, sind uns oft auch an der Nasenspitze abzulesen, und das wäre ja dann die ständige Verstärkung, weil ich ja nie als marginalisierte Person vermutlich in vielen Gremien, Gruppen nie auch nur die Hälfte stellen kann, und das heißt, ich wäre dem immer hilflos ausgesetzt, und das kann es nicht sein. Und tatsächlich, das zu beobachten, das hatten wir letztens in der Plenumsgruppe, da ging es um eine kritische Frage zu einem gewissen Thema, unter anderem Transidentität, und eine Person, die nicht cis ist, hat da Sorgen geäußert, und dann wurde in einem wunderbar friedlich sachlichen Ton geklärt, können wir das als Mehrheit entschließen, oder ist das etwas, das nur einige partikulär besonders betrifft, und dann sollten die darüber die Entscheidungshoheit haben. Und das lief. Und das hat mir unheimlich viel Vertrauen in die Gruppe und die Prozesse gegeben. Was nicht heißt, dass es mal schieflaufen kann, aber und realistisch gesehen, ne, zum feministischen Kampftag 2041 wird vermutlich dazwischen schon mal eine Zeit gewesen sein. Da habe ich auch mal Mist gebaut und
Natürlich. Na,
wurde hoffentlich.
hoffentlich.
Ja.
Hoffentlich eigentlich. Hoffentlich scheitern wir an unseren eigenen Utopien und wir kommen noch weiter, als wir es uns erträumt haben, jemals erträumt haben.
Ja, aber hallo, doch, genau, stilvoll scheitern können, und
Genau.
ohne dass das Ego gekränkt ist tatsächlich.
Richtig.
Das ist tatsächlich Ego gekränkt. Das bringt mich auf eine Idee, Motive aktivistisch zu sein. Wir haben ja jetzt schon so edel dahergeredet, Unterdrückung reduzieren und so weiter, Gerechtigkeitsstreben fairerweise. Und das ist etwas, wo ich mit mir arbeiten muss. Die Aufmerksamkeit, die Anerkennung, etwas Bedeutsames zu tun, das gute Gewissen und dann ein Publikum zu haben, das ist verführerisch, gebe ich zu. Und das ist, glaube ich, auch das etwas, das im Aktivismus total passieren kann. Und
Locker.
jetzt bin ich natürlich nicht das Herz einer Widerstandszelle. Aber das ist etwas, ne, warum mache ich das? Möchte ich gerade im Vordergrund sein, weil die Aufmerksamkeit schön ist, oder habe ich etwas Wichtiges zu sagen und beizutragen, insbesondere nach Gruppenkonstellation, also als weiße Person, die nicht rassifiziert wird und so weiter, habe ich vielleicht etwas Sinnvolles beizutragen zu Fragen von Rassismus? Vermutlich eher nicht. Und egal, wie viel ich theoretisch dazu gelesen habe, ist das nicht meine Position, um es grob zu sagen, das Maul aufzureißen.
Ja, also ich glaube, das sind auch so Prozesse, die ganz viel auch in uns selbst stattfinden und die auch endlich mal anerkannt werden müssen als politische Arbeit. Also diese ganze Arbeit, die man mit sich selbst ausmacht und immer wieder, also ich bin aus so vielen Plänen herausgekommen, habe nochmal irgendwie stundenlang über eine Aussage von mir nachgedacht und gedacht so, hey, war das irgendwie, war das, hätte ich hier reden müssen, hätte ich hier reden sollen? Es geht ja auch ganz viel so um Zeit und Raum, ne? Wer darf wann den Zeit und den Raum nehmen? Wer darf wann sprechen und warum? Genau, und das ist, glaube ich, ein ewig langer, hoffentlich lebenslanger Prozess, mit dem man sich irgendwann immer wohler fühlt, glaube ich. Also ich glaube, irgendwann fühlt man sich mit dem eigenen Reflektieren immer wohler. Man muss sich halt ein bisschen dran gewöhnen. Aber ja.
Nee, ich will ja eigentlich nur zustimmen tatsächlich. Das ist eine
Ja.
total gute, konstruktive und hoffnungsvolle Perspektive. Es muss nicht perfekt laufen, aber es wird weiterlaufen, und die Trendlinie geht aufwärts. Es wird langsam besser, wenn wir Energie reinstecken.
Genau. Ich habe mich da gerade gefragt, wie das für dich ist oder für uns beide. Wir sind ja beide irgendwie wir haben beide Unterdrückung erlebt in verschiedenen Bereichen in unserem Leben. wie ist es eigentlich für dich, so als Person, die selbst auch Unterdrückung erlebt, gegen die eigene Unterdrückung irgendwie zu arbeiten und da sich mit anderen zusammenzuschließen? Und fühlst du dich manchmal so, hast du manchmal auch so ein unfair, dass ich das machen muss, Gefühl?
Auch tatsächlich, ja. Meine erste Assoziation, als du mit der Frage angefangen hast, war, oh ja, ich fühle mich ermächtigt und ich fühle mich solidarisch mit den anderen und auch mit den Allies, die ja an meiner Seite stehen. Und jetzt, wo du sagst, oh ja, da ist eine Menge Frust, warum zum Geier muss ich diese ganze Arbeit leisten? Verdammt nochmal, reicht es nicht, die Unterdrückung zu erleben? Jetzt muss ich auch noch dafür sorgen, dass die Unterdrückung weggeht. Ja, aber das ist das, wir kriegen es ja nicht von der Mehrheitsgesellschaft, egal welche Facette wir jetzt betrachten, kriegen wir es ja nicht geschenkt. Aber ehrlich gesagt, das ist schon zum Zähneknirschen wirklich. Das ist, ich kann daraus
und
was Schönes.
Manchmal zum Verzweifeln, ne? Richtig zum Verzweifeln manchmal.
Total, ehrlich gesagt. Und die Momente kommen. Also, jetzt ist es natürlich, ne, wenn ich jetzt hier einmal schluchze, könnten wir das rausschneiden. Von daher ist das eine sehr polierte Präsentation, die wir hier machen können. Und an vielen anderen Stellen kann ich das auch. Aber die Momente gibt's. Und, ja. Und ich glaube, das ist ganz gut, das zuzugeben, dass wir manchmal auch einfach durch und fertig sind. Zumindest ich bin das ganz eindeutig und kann nicht mehr.
Ja, das habe ich auch. Ja, eindeutig. Also es gibt die Tage, wo man einfach heult und wo man einfach trauern muss, auch einfach mal über die eigene Lage, über die Lage von unseren Geschwistern, die es ja manchmal noch viel schlimmer trifft als uns. Und
oh ja.
Genau, einfach, wo man einfach die Welt anschreien möchte und sagen möchte, warum interessiert es euch nicht, was hier passiert? Einfach, warum interessiert es euch nicht? Wie kann es euch nicht interessieren? Ich finde es da ganz spannend. Du hattest ja gerade gesagt, irgendwie, genau, du fühlst dich auch empowered und irgendwie solidarisch mit deinen Mitstreitern. Das geht mir ganz genauso. Das ist auch toll. Also man kann ja, das ist auch so ein positives Gefühl, ne? Endlich kann ich irgendwas dagegen tun, gegen das, was ich die ganze Zeit erlebe. Das ist auch irgendwie empowernd. Genau, so empfinde ich das auch. Aber ich finde es manchmal umso frustrierender, wo wir gerade darüber gesprochen haben, dass wir auch so Kritik im Plenum, was für eine Machtposition, wann darf ich sprechen, wann sollte ich nicht sprechen und so. Mhm. Dass man sich solche Fragen stellt. Und ich denke mich mal so, ey, wir erleben schon alle irgendwie Unterdrückung und dann beschäftigen wir uns natürlich folgerichtig aus Solidarität auch damit, wie wir selbst Teil von Unterdrückungssystemen sind, also selbst der Teil der UnterdrückerInnen sind. Mhm. Und Hans-Peter interessiert sich einen Scheiß. Also, das ist einfach so, Hans-Peter läuft weit doch rum und ihr wisst, dass alles scheiße kann. Und ich denke mal so, ich zerdenke teilweise so, mein Auftreten und denk so, hey, da hättest du dich mal zurückhalten müssen und bin dann wirklich auch versucht, da irgendwie durchzuarbeiten und auch diese negativen Gefühle, die ich dann mir selbst gegenüber empfinde, in diesem Fall irgendwie da durchzuarbeiten und für mich das zu reflektieren. Und damit will ich ja auch nicht so viel Raum einnehmen. Das ist ja eher so ein eigener Prozess von mir innen drin. Aber manchmal bin ich dann auch so richtig, denke ich so, boah, Hans-Peter, das ist so unfair, dass ich irgendwie so auf so verschiedenen Ebenen mich betrachten muss und alles politisieren muss und so. Und Hans-Peter isst weiter Kaviar, weißt du? Das ist einfach, dem ist das halt ganz egal. Sorry, falls ein Hans-Peter zu. Dann bist du bestimmt ein Hans-Peter, der gar nicht so ist.
Hashtag not all Hans-Peters, ja. Das ist. Genau. Es ist ein Zeichen von Privilegiertheit, wenn der Kampf ums Überleben und gegen Unterdrückung keine Notwendigkeit ist im Dasein, sondern eine Möglichkeit im Aktivismus.
Ja, natürlich. Ja. Das ist absolut so. Absolut richtig. Genau, aber zu unserem Aktivismus ist ja nun mal direkt verbunden. Also du hast es ja auch gerade sehr schön gesagt, hast gesagt, du kannst da gar nicht anders. Du musst politisch aktiv werden, du könntest das gar nicht so aussitzen. Das macht für mich auch absolut Sinn, so sehe ich das auch. Und gleichzeitig, klar, weil ich solidarisch aktiv sein will, heißt das natürlich auch, dass ich damit auch direkt so eine, mich mit meiner Täterinnenschaft irgendwie auseinandersetzen muss. Und das kann zusammen manchmal, finde ich, sehr, sehr einnehmend sein, einfach, genau.
Das ist schwierig tatsächlich und letztendlich, es kostet ja auch Kraft, diese innere Auseinandersetzung und das innere Wachstum. Das ist schön und wichtig und unvermeidlich, aber du bist schon müde am Ende des Tages.
Ja, wobei das natürlich nichts dagegen ist, Diskriminierungserfahrungen zu
Oh ja.
verarbeiten. Das muss man auch einfach sagen.
Oh
Also
ja.
Diskriminierungserfahrungen zu verarbeiten, habe ich als noch was viel Schlimmeres erlebt. Zumindest bei mir war es so. Also das ist so was, das ist so sehr in meinem Alltag eingewoben, dass es ständig mich begleitet eigentlich. Das ist bei diesen Sachen natürlich, bei denen, wo ich mich selbst irgendwie reflektieren muss, das kann ich recht punktuell irgendwie aufmachen und wieder schließen. Das geht leider nicht bei Diskriminierungserfahrungen. Ist das bei dir auch so?
Ja, tatsächlich, es geht an die Substanz. Es ist einmal die Illusion verloren zu haben, dass es als Betroffene, als Mitglied einer marginalisierten Gruppe jederzeit irgendwo passieren kann, dass eine diskriminierende Aktion kommt. Egal wie klein die ist, Mikroaggression. Und dem einfach ausgeliefert zu sein und das. Die auf der anderen Seite stehenden, die Mehrheit, die nicht Teil der Gruppe sind, sind leicht dramatisch formuliert, eine potenzielle Gefahr. Das ist das, was ich meinte, als ich in die Gruppe eingestiegen bin, worum ich mir zur großen Ausnahme keine Gedanken machen musste. Die Frage, wann werde ich auf eine bestimmte Art und Weise sexistisch behandelt, ausgegrenzt, nicht in meinem Wert und in meinen Herausforderungen, meiner Identität gesehen und respektiert. Das weiß ich nicht. Und wer das nicht kennt, hat ein leichtes, das Gefühl zu entwickeln, naja, stellt euch doch nicht so an. Ihr macht euch doch zum Opfer. Luise, warum machst du dich denn so verwundbar? Warum hast du dich entschieden, so verwundbar gegenüber Diskriminierung zu sein?
Genau. Ja, genau. Das ist der Anschein. Also die eigene überhaupt die eigene Diskriminierung teilweise ja erstmal beweisen zu müssen, ist
Oh ja.
also da, wenn man denn schon an den Punkt kommt, wo es darum geht, wie wir dagegen vorgehen können, meistens sind wir ja immer noch an dem Punkt, wo wir irgendwie beweisen müssen, dass es sie überhaupt gibt, die Diskriminierung. Und ja, das sind halt oft wirklich sehr wiederholende Kreise, habe ich das Gefühl, leider. Und fühlt sich manchmal wie Windmühlen an. Für mich. Genau. Nee, ich würde sagen, vielleicht gute Überleitung zu, wofür haben wir null Geduld mehr? Wofür haben wir denn null Geduld mehr in unserem Aktivismus?
Ich habe null Geduld mehr dafür, Leuten erklären zu müssen, dass es als betroffene Person von Diskriminierung nicht allein mein Job ist, mich darum zu kümmern, dass es nicht mehr dazu kommt. Diese ganze Aufklärungs- und Gegenkampfarbeit, ehrlich gesagt, dafür habe ich muss die trotzdem leisten. Kann es mir ja nicht aussuchen, aber ich habe wirklich keine Geduld dafür. Nix.
Ja, verstehe ich. Ja, ich habe auch null Geduld mehr für, worüber wir gerade gesprochen haben, für Beweise, dass Diskriminierung stattgefunden hat. Ich habe null Geduld mehr für ausschließende Pläne, in denen nicht alle Identitäten zumindest mal irgendwie willkommen sind. Also die implizit oder explizit ausschließend sind, habe ich keine Geduld mehr für. Es reicht. Wir haben lange genug nach einem Sitzplatz gefragt und jetzt nehmen wir uns die Stühle.
Luise, ich kann zu dem, was du gerade zuletzt gesagt hast, nicht anders als den Kommentar abzugeben, fuck yeah.
Ja.
Und jetzt bin ich schon wieder nicht nur bei Getränken, sondern auch, Entschuldigung, bei Snacks, bin ich schon wieder deklassiert, weil, was soll ich da jetzt noch drauf sagen? Weaponize your frustration, and protect your ass. Also,
Ja, Mann. Ja, absolut. Ja, schön. Es war ein richtig schönes Gespräch, Johanna, finde ich.
Aber hallo.
Vielleicht magst du vielleicht unseren ZuhörerInnen noch was mitgeben. Vielleicht kannst du sagen, wie können sie uns finden, wie können sie mitmachen? Du hast das ja schon gemacht.
Also, ganz grundsätzlich abgesehen von unseren sowieso schon sehr klingenden Schlussworten zu Aktivismus gerade, können alle ZuhörerInnen, die Lust auf mehr haben, uns finden auf Instagram, feministischer Aktionsbündnis Feministischer Kampftag Mainz. Wir haben eine Homepage auf NoBlogs mit unserem Programm für die Kundgebung und auch die digitale Aktionswoche, wozu zum Beispiel diese Podcast-Reihe gehört, aber auch Aktionen von BündnispartnerInnen, wie zum Beispiel PIA, Pro Familia in Aktion, die machen zum Beispiel einen ganz großartigen Workshop.
Ja, genau. Und ansonsten schreibt uns doch gerne einfach eine Mail an f-kampftag-mz@riseup.net und dann stehen wir super vielen neuen MitstreiterInnen absolut offen und hoffen, dass wir im nächsten Jahr mit noch mehr Menschen noch viel mehr organisieren können und noch viel weiter gemeinsam kämpfen.
Luise, ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast zu diesem feministischen Kaffeekränzchen. Ich fand das ziemlich gut. Das können wir bei Gelegenheit gerne nochmal machen.
Ja, voll gerne. Ich habe mich auch sehr gefreut, mit dir dieses kleine Kaffeekränzchen gehabt zu haben und über ganz viele super spannende Dinge gesprochen zu haben, über die wir sicher auch noch hätten 6 Stunden reden können. Mhm. Aber für heute soll es genug sein.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.